Vor dem Dom fährt der Bischof in seinem großen schwarzen Mercedes vor. Die Menge steht ehrfurchtsvoll dabei, die Geistlichen verneigen sich, alle ziehen im feierlichen Zug in den Dom. Fritzchen, der das Ganze mit ansieht, sagt, der Verein hat sich aber entwickelt. Angefangen haben die mal mit einem Esel. Es ist heute Palmsonntag. Palmsonntag, das haben wir ja schon mitbekommen. Der Tag, als Jesus zum letzten Mal nach Jerusalem eingezogen ist. Und mit diesem Tag heute beginnt die Karwoche. Ich muss ganz ehrlich sagen, als Teenager mochte ich diese Zeit überhaupt nicht. Diese Zeit und dann vor allem Karfreitag empfand ich immer als sehr bedrückend, als einen schwierigen Tag. Viele Erwachsene, die vorher noch ganz fröhlich und lustig waren, waren plötzlich ganz ernst und bedächtig. Und im Radio lief auch nichts Gescheites mehr, keine normale Musik, wenn überhaupt, dann Klassik, aber da eben auch nur die schweren getragenen Stücke. Keinerlei fröhliche Töne. Und das Fernsehprogramm war auch nicht so, wie das heute an Karfreitag ist, sondern das Wenige, das im Fernsehen kam, war auch getragen von Traurigkeit, Ernsthaftigkeit. Für mich eigentlich als Teenager ein Grund, da überhaupt gar nicht erst hinzusehen. Restaurants waren alle geschlossen, also mein Kaffee trinken gehen war auch nicht drin. Und als Kinder durften wir auch nicht zu den Freunden spielen gehen, weil es war ja schließlich Karfreitag. Wirklich kein schöner Tag. Die Gottesdienste, die waren damals, ich komme ja aus der Landeskirche, sowieso meistens schon relativ steif und emotionslos, aber an Karfreitag wurde das noch getoppt. Noch ernster, noch schwerer. Eine ganz bedrückende Stimmung. Selbst die Glocken durften nicht läuten und manch ein Pfarrer verstand es, den Tod Jesu so detailliert und in Grausamkeit zu beschreiben, dass einem nur Angst und Bange werden konnte. Ich kam mir vor, als sei ich in einem Trauergottesdienst, der sich Jahr um Jahr wiederholte. Natürlich war es mir klar, dass es um das Sterben Jesu ging. Und desto älter ich wurde, desto deutlicher wurde mir auch die Bedeutung des Ganzen. Aber warum musste das so schwermütig sein? Das habe ich nicht ganz begriffen. Ich hätte den Karfreitag oder zumindest die Feierlichkeiten rundherum am liebsten abgeschafft. Schließlich, wir wissen ja, wie es weiterging. Wir kennen doch das Happy End. Ostern war da etwas ganz anderes. Ostern habe ich immer schon gern gemocht. Die Menschen herum waren wie verwandt. Plötzlich wurden wieder bunte Kleider getragen. Es war wieder eine gute Laune. Die Gottesdienste wurden fröhlicher. Und endlich ging es nicht mehr nur um Tod, Leiden und Sünden, sondern um das Leben, um das Wunder, um einen Neuanfang. Und die bunten Ostereier, die im Garten herumlagen, betonten eigentlich diese Freude. Das Thema Tod ist auch heute häufig noch tabu. Oder es wird zumindest sehr schnell abgehandelt. Und gern gehen wir schnell von dem tristen Karfreitag zu dem fröhlichen, hoffnungsvollen Ostern über. Also mir ist schon klar, heute ist noch nicht Karfreitag. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist einfach so. Aber mit Karfreitag und dieser Karwoche beschäftigen sich die Evangelisten doch sehr deutlich. Wenn man sich diese Texte in der Bibel anguckt, dann sieht man, dass das Tempo, mit dem erzählt wird oder mit dem berichtet wird, plötzlich deutlich langsamer wird. Gerade da, wo es auf das Sterben Jesu zugeht, nehmen sich die Evangelisten Zeit. Normalerweise werden in den Biografien, die wir in der Bibel lesen, nur ganz wenige Worte über den Tod verloren. Aber hier ist das anders. Fast ein Drittel der Texte in den Evangelien beschäftigen sich mit dem Leiden und Sterben Jesu. Jemand sagte einmal, ich weiß nicht, wer das war, dass die vier Evangelien letzten Endes nichts anderes seien als eine Kreuzigungsgeschichte mit einer sehr langen Einleitung. Leiden und Sterben schienen ihnen nicht peinlich zu sein oder als Tabuthema, sondern sie betrachteten den Tod als das zentrale Geheimnis Jesu. Wie gesagt, heute beginnt die Karwoche, die Woche, in der wir ganz bewusst auf den Tod Jesu zugehen, darüber nachdenken. Und mittlerweile bin ich auch davon überzeugt, dass es gut ist, dass wir, wenn wir uns so ein bisschen auf das Tempo der Evangelisten einstellen. Denn die Passion Christi ist keine einfache Information, die wir nur irgendwo abspeichern sollten. Sie ist kein rein geschichtliches Ereignis, sondern sie ist das Ereignis, das unser Leben verändern kann. Und je mehr Zeit wir uns nehmen, um den Weg Jesu ans Kreuz, über den Weg Jesu ans Kreuz nachzudenken, statt schnell zu Ostern überzugehen, umso mehr werden wir die Tiefe und Größe dieses Ereignisses dann auch verstehen. Ich lese den Text aus Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Kurz vor Jerusalem kamen sie zu der Ortschaft Bethphage am Ölberg. Dort schickte Jesus zwei Jünger fort mit dem Auftrag: Geht in das Dorf da drüben. Gleich am Ortseingang findet ihr eine Eselin und ihr Junges angebunden. Bindet beide los und bringt sie zu mir. Und wenn jemand etwas sagt, dann antwortet: Der Herr braucht sie. Dann wird man sie euch sofort geben. Damit sollte in Erfüllung gehen, was der Prophet angekündigt hat. Sagt der Zionsstadt: Dein König kommt jetzt zu dir. Er verzichtet auf Gewalt. Er reitet auf einem Esel und auf einem Eselsfohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger gingen hin und taten, was Jesus ihnen befohlen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges und legten ihre Kleider darüber, und Jesus setzte sich darauf. Viele Menschen aus der Menge breiteten ihre Kleider als Teppich auf die Straße. Andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Die Menschenmenge, die Jesus vorauslief und ihm folgte, rief immer wieder: Gepriesen sei der Sohn Davids, heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. Als Jesus in Jerusalem einzog, geriet alles in große Aufregung. Wer ist dieser Mann? Fragten die Leute in der Stadt. Die Menge, die Jesus begleitete, rief: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Dahin. Beim Lesen dieses Abschnitts ist mir aufgefallen, dass dieser Text eigentlich kaum etwas über Jesus erzählt. Ganz wenig. Und er erhält auch keine Lehre. Er wirkt fast wie eine Vorbemerkung, die gemacht werden muss, damit man den Rest überhaupt versteht von dem, was passiert ist. Aber viele Dinge werden ja nur von einigen Evangelisten berichtet. Dieser Bericht steht bei allen vieren. Auch Johannes schreibt darüber, obwohl es von ihm ja heißt, dass er immer nur das erwähnt und vertieft, das die anderen noch nicht berichtet haben. Lukas hat dieses Ereignis in seinen Bericht aufgenommen, obwohl er die Ereignisse zunächst für einen Mann geschrieben hat, der so gut wie nichts mit jüdischen Festen zu tun hat und wo er gar nicht davon ausgehen konnte, dass er versteht, worum es bei diesen alttestamentlichen Verheißungen überhaupt geht. Es geht also hier nicht nur um ein paar Details, die für Judenchristen wichtig sind. Und Markus erwähnt ihn auch, obwohl er sich normalerweise auf die nötigsten Informationen beschränkt hat. Seine Sätze sind kurz und seine Berichte in der Regel alles andere als detailreich. Mit anderen Worten, auch wenn wir vielleicht gar nicht direkt wissen, um was es gehen soll, was daran so wichtig ist, so scheint er doch sehr wichtig zu sein, wie so ein Stein im Mosaik, den man braucht, um den Rest deutlich zu sehen. Wir befinden uns bei dem Geschehen kurz vor dem Passafest. Und das ist eines der größten Feste bei den Juden überhaupt. Und es war Tradition, dass man dieses Fest, wenn man konnte, auch in Jerusalem verbrachte. Damit man das tun konnte, mussten sich die Pilger richtig vorbereiten. Sie mussten sich reinigen. Und zu dieser Zeit war Jerusalem in 10 Heiligkeitszonen aufgeteilt. Und je näher man dem Tempel kam, umso strenger wurden die. Bethphage, wo unser Bericht anfängt, war eines der äußersten Stadtteile Jerusalems. Und hier gab es dann schon mal die Möglichkeit, ein reinigendes Tauchbad zu nehmen. Und wer so ein Tauchbad genommen hatte, der galt schon als sehr rein. Nun musste man ja noch weiterlaufen und das Einzige, was also unrein blieb, waren die Füße. Denn die mussten ja weiterhin auf den Boden betreten. Die wurden ja wieder schmutzig. Um die Füße ein wenig zu schützen, wurden die Pilgerstraßen, die zum Tempel führten, vorher schon ganz fleißig gefegt. Und wer als besonders rein gelten wollte, der achtete dann drauf, dass er in der Mitte der Straße ging. Vielleicht haben sie da besonders fleißig gekehrt. Aber wie gesagt, die Füße wurden halt einfach wieder dreckig. Das ist so. Und darum nahmen sich manche, die es besonders eng sahen mit der Reinheit, ein Esel. In Vers 7 haben wir gelesen, dass die Jünger ihre Mäntel auf den Rücken des Esels legten. Und das taten sie vermutlich, damit Jesus sich nicht an dem Tier verunreinigte. Und dann ritt er die Straße entlang und Matthäus schreibt, dass die Menschen ihre Kleidungsstücke auf die Straße legten. Jesus hatte um einen Esel und sein Füllen gebeten und er hat auf beiden Tieren, ist er geritten, abwechselnd. Aber gerade von diesem Eselfohlen ging eigentlich eine große Gefahr aus. Das wusste ich auch nicht, fand das ganz spannend, als ich das bei der Vorbereitung gefunden habe. Denn in der Mishna, das ist eine der wichtigsten jüdischen Schriften, steht dazu, wenn jemand in einer Totenstätte, also auf einem Friedhof, den absolut unreinsten Ort, den man sich nur vorstellen kann, auf einem Vieh reitet, das kräftig ist, so bleibt er rein. Reitet er aber auf einem Vieh, dessen Kräfte schwach sind, so ist er unrein. Und dass so ein Eselsfohlen noch nicht viel Kraft hat, das ist uns schon klar. Wenn Jesus sich also auf das Fohlen setzte, begab er sich in Gefahr, dass er wieder unrein werden würde. Die Mäntel auf der Straße hatten also nicht, so wie man vielleicht annehmen könnte, die Aufgabe, Jesus eine besondere Ehre zu erweisen, sondern sie sollten seine Reinheit schützen. Und es hatte auch einen Grund, warum die Menschen sich so für ihn einsetzten. Eigentlich war das Passafest ja das Fest, an dem sich die Menschen daran erinnert, dass Gott sie aus der Gefangenschaft befreit hatte. Das war viele Jahrhunderte her und es war immer wieder ein großes Fest. Das war nicht nur ein schnöder Gedenktag, das war wirklich ein Fest mit Jubel und Freude in der Erinnerung dran. Aber in den letzten Jahren wurde diese Freude an diesem Passafest zusehends getrübt durch die Besatzung der Römer. Die Juden fühlten sich mehr und mehr unterdrückt, mehr und mehr wieder in die Sklaverei gedrängt. Die Römer hatten die Macht in ihren Händen und ja, der eigene König war eigentlich nur noch eine Witzfigur. Er hatte nichts zu sagen. Die Römer nahmen keine Rücksicht auf die Gesetze und Bräuche der Juden. Mit ihren Füßen verunreinigten sie Jerusalem und sie forderten Gehorsam. Sie verlangten immense Steuern. Sie machten den Juden unwahrscheinlich zu schaffen. Also sehnte sich Israel nach dem Befreier. Und in diesem Befreier sahen sie in diesem kommenden Jesus. Jesus war 3 Jahre lang unterwegs gewesen. Er hatte so viel getan. Das hat sich herumgesprochen. Die Heilungen, die Macht, die er hatte. Dieses Besondere, was er ausstrahlte. Und so hatten die Menschen, gerade das Volk, ganz viel Hoffnung auf ihn gesetzt und hofften, dass er jetzt Israel befreien würde. Und so beobachten sie natürlich auch ganz aufmerksam sein Handeln. Und da kommt er dann mit seinen Jüngern zum Passafest nach Jerusalem. Und als die Jünger dann kamen und sagte, der Herr braucht sie, da war für die Menschen deutlich, dass wenn es heißt, der Herr braucht sie, dass das Gott selbst ist, also der von Gott Gesandte. Dieser Ausdruck, der Herr, galt nämlich immer nur für Gott. Heute würde Gott sein Versprechen einlösen. Kein Wunder, dass die Menschen auf den Straßen waren. Und damit es auch wirklich alle verstehen, zitiert Matthäus hier auch noch die Stelle aus Sacharja 9, Vers 9, die Gott seinem Volk vor Hunderten von Jahren gegeben hatte. Sag dem Volk von Jerusalem, der König kommt zu dir, und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Endlich würde die Unterdrückung durch die Römer ein Ende haben. Und Passa würde nicht mehr nur ein Erinnerungsfest sein. Es würde sich die Welt verändern. Kein Wunder, dass sie jubeln. Kein Wunder, dass sie diesen vermeintlichen Retter preisen und ihm den Weg so gut wie möglich vorbereiten. Jetzt konnten die Römer zusammenpacken. Und dann diese herbe Enttäuschung. Jesus erweist sich dann im weiteren Verlauf als nichts anderes als ein harmloser Mensch, der durch die Straßen reitet. Keine Spur davon, dass er die römischen Herrscher von ihrem Sockel stößt. Keine Spur davon, dass es ein Ende der Unterdrückung geben wird. Er selbst wird sich in die Enge treiben lassen. Er selbst wird sich nicht wehren, wenn man ihn zum Tode verurteilt und ihn wie einen Verbrecher kreuzigt. Und dann, wir wissen das von Karfreitag, dann werden die, die ihn jetzt zujubeln, laut rufen, kreuzigt ihn. Und vielleicht haben sie hinterher auch gedacht, wie konnten wir nur glauben, dass dieser harmlose Jesus irgendwas bewegt? Wie konnten wir uns nur vorstellen, das sei der Messias? Wäre er wirklich ein Herrscher, dann wäre er doch nicht auf einem Esel vorn gekommen. Dann wäre er mit Macht gekommen. Vielleicht mit Soldaten, aber pompös. Vielleicht hatte auch der ein oder andere, der besonders laut am Karfreitag gerufen hat, vor dem Römer aus der Nachbarschaft sein Gesicht verloren, weil er vorher gesagt hat, jetzt ist eure Zeit zu Ende. Jetzt sind wir wieder dran. Ihr werdet euch wundern. Jesus war aber viel zu lasch. Der hat nichts gemacht. Und da möchte ich in unsere heutige Zeit kommen. Hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass Jesus unglaublich lasch ist? Dass gar nichts von seiner Macht zu sehen und zu spüren ist? Dieses Gefühl, dass Gott wie auf einem Eselsfohlen durch das Leben reitet, durch dein Leben reitet? Gerade dann, wenn nichts so läuft, wie es laufen soll. Wenn ja alles gut geht, dann ist es ja okay. Aber wie ist es, wenn die Beziehung kaputt geht, für die man jahrelang gebetet hat, dass es doch wieder gut wird? Oder wenn deine Sorgen dich nicht zur Ruhe kommen lassen, du nicht weißt, wo das Geld herkommt, die Arbeitsstelle, wenn alles zu Bruch gegangen ist. Und wenn man abends Nachrichten guckt, dann sehen wir zwar nicht die römischen Soldaten, aber doch viele Dinge, die uns in Angst und Schrecken versetzen können. Wir sehen, wie die Geldgierigen immer mehr Macht gewinnen, wie Gewalt überhand nimmt und Gott greift nicht ein. Und eigentlich weißt du doch ganz genau, dass Gott die Situation mit einem Wort um 180 Grad drehen könnte. Und du glaubst ja auch immer noch, dass Gott Herr und König in deinem Leben ist und auf dieser Welt und du betest. Aber nichts passiert. Du wartest darauf, dass Gott sich in deinem Leben mit voller Macht zeigt. Dass er ein Wort spricht, nur eins. Und der Anlass deiner Sorge ist nicht mehr da. Dass er dich vielleicht von Menschen befreit, die dir das Leben vergällen. Irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Am liebsten wäre es natürlich, wenn der andere sich dann bekehrt und wird nett. Aber ganz im Ernst, ich kann mich gut erinnern, ich habe eine Arbeitsstelle gehabt und ich hatte einen unmöglichen Chef. Und er hat mir das Leben wirklich schwer gemacht. Wirklich, wirklich schwer. Und ich habe ganz viel gebetet und meine anderen Geschwister haben mitgebetet. Aber es hat sich über Jahre nichts verändert. Und da habe ich auch manchmal gedacht, meine Güte, wozu bete ich überhaupt? Wo ist denn dieser Gott? Warum lässt er das überhaupt zu, dass ein Mann so viel Schaden anrichtet? Und er tat das ja nicht nur bei mir, ich meine, das ist ja schon schlimm genug. Ne? Aber da fragt man sich schon manchmal, warum greift Gott nicht ein? Und wenn wir in die Politik gucken, warum greift Gott nicht ein? Aber es passiert nichts. Zumindest sieht es für uns so aus. Es gibt kein Wunder, keinen Lottogewinn, keinen Frieden, keinen neuen Chef und so weiter. Die Sorgen bleiben, die Ängste bleiben. Und dann sollst du weiter voller Freude singen, gepriesen sei der Herr. Wir haben heute Morgen auch viele Loblieder gesungen. Und je nachdem, wie schlecht es einem gerade geht, kann einem da nicht manchmal der Satz im Hals stecken bleiben? Und genau deswegen, damit wir an dieser Stelle nicht zerbrechen, deswegen ist es gut, wenn wir uns nochmal die Passion Jesu ansehen, wenn wir unseren Blick einfach ein wenig entschleunigen. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass Gott jede Sekunde im Griff hatte. Auch da, wo Jesus so harmlos, so passiv und so hilflos erscheint. Und dann hilft es uns zu verstehen, dass Gott immer alles im Griff hatte und dass Gott auch heute noch alles im Griff hat. Auch dann, wenn wir es nicht begreifen. Vor allem können wir zwei Dinge lernen. Erstens, Gottes Lösungen sind nicht unsere Lösungen, sondern sie sind viel besser. Die Menschen in Jerusalem sahen ihr größtes Problem in den Lebensumständen. Für sie gab es nichts Dringenderes, als endlich wieder frei zu sein. Sie fühlten jeden Tag, dass ihr Land nun einem anderen gehörte. Und deswegen war das ja auch so naheliegend. Ein Messias musste sie da rausholen. Alles andere war für sie gar nicht denkbar. Und wenn das wirklich das größte Problem der Menschen in Israel gewesen wäre, dann hätte Gott das sicherlich auch gemacht. Aber das war es nicht. Das größte Problem, das sie hatten, war, dass sie von Gott getrennt waren, dass wir Menschen von Gott getrennt waren. Und darum hat Gott keinen pompösen Kriegsherrn geschickt, sondern seinen Sohn. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass ich, als ich das letzte Mal gepredigt habe, von dem gelähmten Mann gesprochen habe, der vor Jesus lag und ihn ansah. Und ich glaube, wenn man diese Geschichte liest, dann denkt man ja, dieser Mann erwartet die Heilung und alle, die rundum stehen, erwarten, dass er geheilt wird und gehen kann. Aber Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, weil das Heil für Jesus viel wichtiger ist als die körperliche Heilung. Ja, er heilt ihn noch, als Beweis dafür, dass er Sünden vergeben kann und dass er dieses Heil auch geben kann. Heil ist wichtiger als Heilung. Das können wir gar nicht oft genug betonen. Und es ist so wichtig, dass wir das wirklich im Herzen behalten. Denn gerade dann, wenn wir mitten in Angst, Sorge und Not stehen, dann brauchen wir diese Gewissheit. Dann, wenn mir alles über dem Kopf zusammenschlägt, dann wünsche ich mir auch nichts sehnlicher als eine schnelle, gute Lösung für die jetzige Situation. Aber im Blick auf die Ewigkeit ist es viel wichtiger, mit Gott versöhnt zu sein. Jesus hat diesen Mann damals geheilt. Zum einen, um zu beweisen, dass er das kann, damit diese Pharisäer das verstehen. Aber auch, weil er sich um jeden Einzelnen von uns kümmert. Anja hat das am Anfang in dem Vorprogramm auch so deutlich gesagt, dass Jesus jeden Einzelnen von uns sieht. Er wird auch eingreifen, auch wenn es im Augenblick vielleicht nicht so aussieht. Er hat es sich so viel kosten lassen, dass er mit uns versöhnt ist. Und das allein ist schon Sicherheit genug, dass er seine Kinder nicht hängen lassen wird. Er wird handeln, aber er wird es auf seine Weise und zu seiner Zeit tun. Und da muss man sich immer wieder klar machen, seine Lösungen sind oft nicht unsere Lösungen. Aber wir dürfen uns sicher sein, dass sie besser sind, auch wenn wir es nicht begreifen. Wir werden Gottes Handeln oft erst im Nachhinein verstehen. Wenn wir nur den Einzug von Jerusalem betrachten, wird uns Jesus fremd bleiben. Und wenn wir nur Karfreitag sehen, dann wird Jesus nichts anderes sein als eine historische Person, ein Mann in der Geschichte, der viel wollte und kläglich scheiterte, der vielleicht ein paar gute Ideen und gute Werte hinterließ. Über die kann man ja mal nachdenken. Aber alle seine Versprechen werden mit dem Verbrechen der Kreuzigung sterben. Dann wäre Jesus wahrscheinlich längst vergessen. Wenn wir aber das ganze Bild in den Blick bekommen, dann erst können wir das Wunder sehen. Und wenn wir den Bericht von hinten lesen, werden wir die Kraft, die Größe und die Herrlichkeit Gottes entdecken. Und wir werden sehen, dass Gott die Dinge die ganze Zeit im Griff hatte. Mit der Auferstehung erst macht das Sterben Sinn. Für uns Menschen. Und für mich ist es immer noch ein Wunder, das glauben zu können. Weil wir es eben nicht begreifen. Und auch wir haben das Problem, dass wir oft gar nicht sehen, wie es weitergehen wird. Dass wir eben nicht weiter als bis hier in diese Sekunde sehen. Und wir können unser Leben nicht von hinten betrachten oder aus einem bestimmten Abstand. Wir stehen mittendrin. Und dann kann es sein, dass wir Gott nicht sehen. Und dann kann es sein, dass wir den Eindruck haben, dass er uns auch nicht sieht und dass er schweigt. Aber wir können heute Morgen auf das zurücksehen, was zum Beispiel gestern war oder in den vergangenen Tagen, Wochen, Jahren. Und wenn wir das tun und wenn wir das sehr genau tun, dann können wir auch Gottes Handeln in unserem Leben sehen. Dieses Handeln Gottes, das voller Liebe für uns ist. Gott ist und bleibt ein starker Gott, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt, auch wenn es manchmal ganz anders aussieht. Er ist und bleibt der König, der in unser Leben eingezogen ist und der es bis heute regiert. Er ist und bleibt der gute Hirte, der für uns sorgt, auch wenn man manchmal meint, er hätte uns aus dem Blick verloren. Er hat dein Leben immer noch im Griff. Und bei ihm ist deine Seele, bist du in Sicherheit. Der Herr, unser Gott, regiert. Und ich wünsche uns allen, dass wir das in keinem Augenblick unseres Lebens vergessen. Amen.